Alle Landesparlamente und Kommunalvertretungen wurden wie der Reichstag zusammengesetzt. Das bedeutet, die Wahlentscheidung, die getroffen worden war zur Zusammensetzung der Landesparlamente, wurde annulliert, sie wurde entwertet. Die Landesparlamente und damit letztlich auch die Länder wurden mit dem Reich insofern gleichgeschaltet. Man nennt dies auch das erste Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich, wodurch die Landesparlamente nicht nur aussahen wie der Reichstag, politisch von der Zusammensetzung her, sondern auch schlichtweg gezeigt wurde, auf euch legen wir keinen Wert mehr.
In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir erneut auf die ersten Jahre der NS-Diktatur und beschäftigen uns mit der Gleichschaltung der Länder. Mit Professor Dr. Philipp Ostermann, der schon mit mir über das Ermächtigungsgesetz gesprochen hat, blicken wir auf das Ende der eigenständigen Länder im entstehenden Dritten Reich. Die Nationalsozialisten verwendeten hier ähnliche Strategien, wie sie es schon bei der Abschaffung der reichsweiten Demokratie durch das Ermächtigungsgesetz nach der Machtübernahme an den Tag gelegt hatten. Schnelles Handeln, pseudolegale Behauptungen, offene Verfassungsbrüche und die Kontrolle des Narrativs durch Propaganda in den Medien. Damit endete dann die lange Tradition des Föderalismus, der Kaiserreich und Weimarer Republik noch vorausging. Der bereits 1932 stattfindende Preußenschlag, als erster entscheidender Angriff auf die Selbstkontrolle eines deutschen Landes innerhalb des Reiches, wurde bereits von Dr. Claudia Steuer in der Folge zu den Anfängen der Gestapo genau erklärt. Wer also da mehr wissen will, sollte unbedingt in diese Episode reinhören. Sie ist, wie alle anderen inhaltlich verknüpften Folgen, in den Shownotes aufgelistet. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, mir Feedback zuzusenden oder mich auf PayPal und Steady finanziell bei der Produktion des Podcasts zu unterstützen. Zu Beginn hatte ich Herrn Ostermann gebeten, den Zustand des deutschen Föderalismus von 1933 kurz zu erläutern. Zum Schluss unserer Aufnahme schauen wir übrigens auch noch kurz darauf, ob und wie eine ähnliche autoritäre Abschaffung der bundesdeutschen Länder auch heute, im Jahr 2025, möglich wäre. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Oktober 2024.
Und dass wir eine Bundesrepublik sind, dass wir ein föderaler Staat sind, der aus einer unitarischen Ebene, dem Bund, besteht und den Gliedstaaten, den Ländern, hat eine historische Tradition. Diese historische Tradition lässt sich bekanntlich zurückverfolgen bis in die Zeit, bevor Deutschland überhaupt als Staat existiert hat. Spätestens dann mit der Reichsgründung 1871 haben wir ja einen Einheitsstaat und dieser Einheitsstaat setzte sich von Anfang an zusammen aus Gliedstaaten. Heute sagen wir Länder oder Bundesländer dazu. Damals waren es eben die sogenannten Einzelstaaten. Diese Staaten, Bayern, Württemberg, Baden und natürlich ganz besonders prominent Preußen als größtes Reichsland, die haben einen über den Bundesrat, wie es damals schon hieß, also auch da schon eine Vertretung der Landesregierungen einen erheblichen Einfluss ausüben können auf das Geschehen im Reich. Der Bundesrat war von Bismarck auch als Zentralorgan, wie er das nannte, des Reiches konzipiert worden, hat sich dann aber in der tatsächlichen Politik gar nicht als solches dargestellt, sondern es war so, dass die Reichsleitung, also der Reichskanzler und der Kaiser zusammen mit den Staatssekretären, die den Kanzler eben unterstützen sollten, den Vorgängern der heutigen Reichsministerien, und dann so ab 1880, 1890 auch der Reichstag eine ganz erhebliche Rolle gespielt haben. Das heißt, diese Einzelstaaten, Preußen etc. haben eine verfassungsrechtlich große Rolle spielen können. Sie waren also an jeder Gesetzgebung zu beteiligen, am Haushalt und so weiter, aber der Reichstag hat es eben im Laufe der Zeit auch verstanden, sich eigene Handlungsspielräume herauszuarbeiten, denn er war ebenfalls erforderlich, um Reichsgesetze zu beschließen, einen Haushalt zu beschließen. Insofern konnte er sich da auch frei machen. Diese Tradition, diese föderale Tradition, Reich, Länder oder heute Bund und Länder, gab es denn eben in Weimar auch. Sie ist nach der Revolution 1918 und dann eben durch die Weimarer Verfassung 1919 auch nicht abgeschafft worden, sondern man hat an diesem Konstrukt festgehalten aus verschiedenen Gründen. Einmal natürlich aus Gründen der Tradition, des Herkommens, zum anderen aber auch, weil man gesehen hat, dass eine Gliederung in verschiedene Untereinheiten auch, gerade weil es eben auch regionale, durchaus auch mit kulturellen Unterschieden und Besonderheiten versehene Untereinheiten sind, eine große Bedeutung spielen kann. Das, was wir heute kennen, diese Schulpolitik, diese Bildungspolitik, die Ländersache ist, das gab es im Kaiserreich und das gab es in der Weimarer Republik zum Beispiel ganz genauso. Ebenso war das Kommunalrecht oder das Polizeirecht wie heute auch noch Sache der Länder, der Reichsländer. Das ist also etwas, was wir als große Linie sehen können von der Kaiserzeit bis heute. Und dass es in der Kaiserzeit diese Gliedstaaten gab, liegt einfach daran, dass Deutschland halt vorher aus verschiedenen Einzelstaaten bestanden hat. Das ist so die grobe Linie des Föderalismus. Und was sich auch durchzieht vom Kaiserreich 1871 an bis dann zum Ende der Weimarer Republik, ist die große und starke und wichtige Rolle Preußens. Preußen machte während der Weimarer Republik 2/3 des Gebietes des Deutschen Reiches aus und hatte auch ungefähr 2/3 der Einwohner. Hatte deswegen auch mit 100.000 Mann die stärkste Polizeitruppe, hatte die größte Verwaltung, hat natürlich auch sehr viele Gebiete eingeschlossen. Also muss ich das vorstellen, das reichte von der heutigen deutsch-belgischen Grenze, also sagen wir jetzt mal von Aachen, ja, deutsch-holländisch-belgische Grenze, Aachen, bis nach Ostpreußen, also bis nach Königsberg. Das ist schon ein erhebliches Gebiet, eine erhebliche Ausdehnung, auch mit vielen Gebieten, die ja bekanntlich heute nicht mehr zur Bundesrepublik gehören, wie zum Beispiel Schlesien, Ostpreußen und so weiter. Also ein großes, wichtiges Gebilde, das eben deswegen auch eine besondere politische Bedeutung gespielt hat, nicht nur im Kaiserreich. Da war Preußen ja mit dem Reich aufs Engste verbunden, weil der deutsche Kaiser gleichzeitig König von Preußen war, oder auf Sicht der Verfassung eigentlich umgekehrt, der König von Preußen zugleich deutscher Kaiser war und der Reichskanzler meistens auch zugleich preußischer Ministerpräsident war. Insofern war die Rolle Preußens sehr stark. Preußen hat ein Vetorecht im Kaiserreich, im Bundesrat. Dann später eben in der Weimarer Republik nicht mehr. Trotzdem war die Bedeutung natürlich erheblich. Das sieht man auch an der Zusammensetzung des Reichsrates. Das ist so der Nachfolger des kaiserzeitlichen Bundesrates und der Vorgänger unseres heutigen Bundesrates. Da war eben das Übergewicht Preußens auch stark zu erkennen. Preußen hatte zum Beispiel in diesem Reichsrat nicht nur Vertreter seiner Landesregierung sitzen, sondern auch Vertreter der einzelnen preußischen Provinzen. Das war eine Besonderheit dieses Reichsrates.
Waren denn die Länder der Weimarer Republik stärker, schwächer, gleich stark in ihrem Einfluss wie die heutigen Bundesländer? Welchen Einfluss hatten die einzelnen Vorstehenden der Länder, also die, was man heute Ministerpräsidenten nennen würde?
Also im Vergleich zur Bundesrepublik waren die Länder durchaus machtbewusst. Man kann schon sagen, dass es da auch eine vergleichbare Machtfülle gibt, denn der Reichsrat, du hatte auch die Möglichkeit, auf die Reichsgesetzgebung Einfluss zu nehmen. Die Länder haben im Reichsrat eben auch eine bestimmte Rolle gespielt. Die Länder haben auch durch ihre eigene Polizei, ihre eigene Bildungspolitik und so durchaus auch Einfluss nehmen können auf das Geschehen im Reich. Und auch eine wichtige Sache, eher ein politisches als ein rechtliches Argument, dadurch, dass es eben auch Landtagswahlen gab in allen Ländern, hat das natürlich auch auf die Stimmung, auf das Reich natürlich Einfluss gehabt. Also das, was wir heute kennen, ne, Landtagswahlen geben ein Bild wieder der Stimmungslage, jedenfalls in Teilen des Landes, und haben dann auch auf die Stimmung im Gesamtgebilde Einfluss. Das haben wir in der Weimarer Republik auch betrachten können. Man sieht es vielleicht auch daran, dass das Reich sich immer wieder veranlasst gesehen hat, gegen Länder einzuschreiten, in denen sich Regierungen gebildet hatten, mit denen das Reich nicht einverstanden war. Also ich denke jetzt zum Beispiel an 1919, diese Münchner Räterepublik, die dann durch eine sogenannte Reichsexekution, also heute heißt das Bundeszwang, es klingt nicht mehr ganz so schlimm, aber durch eine Durchsetzung der Verfassung durch Reichstruppen eben niedergeschlagen oder aufgelöst worden ist. Natürlich, wie das leider in der Weimarer Republik gerade in den Anfangsjahren immer wieder passiert ist, auch mit brutaler Gewalt von Seiten der Reichstruppen, die ja häufig sich zusammengesetzt haben aus so Freikorps, also Truppen, die nicht unbedingt demokratiefreundlich waren, um es mal vorsichtig zu sagen. Also, da gab es diese Reichsexekution, es gab sie auch in Thüringen zum Beispiel, ja, da ist Thüringen mal wieder, es gab sie auch in Sachsen und so. Also es gab durchaus immer wieder Versuche, in den Ländern etwas eigenständiger zu sein. Und das Reich hat aber relativ schnell diese Eigenständigkeit auch immer wieder belangt. Was auch vergleichbar ist mit der heutigen Situation, die politische Musik hat in den Ländern natürlich auch gespielt, aber das Ausland, aber auch die meisten Menschen in Deutschland, die Wirtschaft und so weiter haben immer vor allem auf die Reichsebene, so wie heute auf die Bundesebene geschaut. Das liegt auch daran, dass die Kompetenzverteilung, also die Verteilung der staatlichen Gewalt zwischen Reich und Ländern, so ähnlich gestaltet war wie heute zwischen Bund und Ländern. Das heißt, bestimmte Dinge hat das Reich geregelt, so wie es heute der Bund regelt. Ja, denken Sie ans Strafgesetzbuch zum Beispiel oder das bürgerliche Gesetzbuch. Das sind klassische Sachen. Das ist eine Sache für den Einheitsstaat. Andere Sachen haben eben dann die Länder geregelt, wie heute auch. Also man kann schon sagen, zusammenfassend, die Position ist sehr ähnlich. Und insbesondere auch diese Wirkweise, dass es Landtagswahlen gibt regelmäßig, die auch so eine Stimmungslage im Gesamtstaat erkennen lassen, das kann man auch vergleichen.
Die Größe und der Einfluss Preußens wird im Juli 1932 wichtig, im sogenannten Preußenschlag. Dort wird durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten Hindenburg die Landesregierung des Freistaats Preußen entmachtet, die Grundrechte werden eingeschränkt und die Landesgewalt wird an die Reichsregierung übergeben. Franz von Papen wird Reichskommissar. Inwieweit sind wir hier schon in einem Präzedenzfall, dass in der noch demokratischen Weimarer Republik eine Landesregierung, ein Land quasi entmachtet werden?
Dieser Preußenschlag ist deswegen interessant, auch rechtlich, weil er die Befugnisse, die das Reich nach der Reichsverfassung hatte gegenüber den Ländern, sehr weit ausgedehnt hat. Man kann sogar sagen, überdehnt hat. Der Staatsgerichtshof, das ist in gewisser Weise ein Vorgänger unseres heutigen Bundesverfassungsgerichts gewesen, wenn auch mit viel weniger Befugnissen und einer geringeren Bedeutung, hat 1932, nachdem die abgesetzte preußische Regierung ihn angerufen hatte, geurteilt, dass dieser Eingriff nicht in allen Teilen der Verfassung entsprochen habe. Das Urteil hat dazu geführt, dass es letztlich zwei preußische Regierungen gegeben hat. Einmal eine preußische Regierung, die geklagt hatte, die auch weiterhin zum Beispiel im Reichsrat dann die Befugnisse wahrnehmen sollte für das Land Preußen, und zum anderen die vom Reich eingesetzten Reichskommissare, also letztlich die Reichsregierung als Regierung des Freistaats Preußen. Das heißt, wir haben zwei, wenn Sie wollen, zwei miteinander im Konflikt stehende Regierungen. Das Ganze führte dann zu einem interessanten Ausspruch. Der hauptsächliche Reichskommissar für Preußen war ein ehemaliger Oberbürgermeister namens Bracht. Und derjenige, der für Preußen aufgetreten ist vor Gericht, hieß Brecht. Nicht zu verwechseln mit Bertolt Brecht. Und der Spruch nach dem Urteil war: Brecht hat Recht, aber Bracht hat die Macht. Und diese Konstellation ist ganz interessant, weil sie genau diesen Konflikt anzeigt. Das Reich hat letztlich Preußen, das größte Reichsland mit Abstand, ich sagte schon, zwei Drittel der Einwohner, zwei Drittel der Fläche, 100.000 Mann Polizei, an sich gerissen. Und hat die Verfassung, wie der Staatsgerichtshof auch selber geurteilt hat, insoweit überschritten, denn man hätte diese preußische Regierung nicht vollständig absetzen können. Das Urteil hat leider nicht festgehalten, dass der Preußenschlag komplett verfassungswidrig gewesen sei. Das war er wohl nach der Reichsverfassung auch nicht, denn die Reichsverfassung erlaubte im Artikel 48.1 eine sehr weitgehende Reichsexekution. Was wir heute wissen, was man damals auch schon als politisch informierter Mensch wusste, ist, dass es gar keinen Anlass gab für diesen Preußenschlag. Der vorgeschobene Anlass war eine Demonstration gewesen, die völlig aus dem Ruder gelaufen war. Aber letztlich hatte die preußische Regierung die Lage im Griff. Also, wenn man jetzt mal sagt, gab es einen Anlass dafür, das zu tun? Gab es einen tatsächlichen sinnvollen Anlass, diesen Preußenschlag durchzuführen? Nein. Und Sie haben es ja schon angedeutet, dieser Preußenschlag ist so der erste massive Zugriff des Reiches auf die Länder. Und er ist sicherlich auch für die späteren Monate, das Ganze spielt sich ja nachher, wenn man überlegt, die Ernennung Hitlers war dann schon am 30.01.33, also rund ein halbes Jahr später. Das ist für die kommenden Monate extrem bedeutsam, weil Preußen als Widerstandsnest, will ich nicht sagen, das wäre, dafür ist es zu groß gewesen, aber als Widerstandsort gegen Hitler, als Widerstandsort der Weimarer Parteien, SPD, Zentrum, DDP, Staatspartei gegen Hitler, ist damit ausgeschaltet worden. Das liegt auch daran, dass alle diejenigen, die in preußischen Ämtern sich befunden hatten, als Polizeipräsident, Landräte und so weiter, bis auf wenige Ausnahmen entfernt wurden, sofern sie eben dem Zentrum der SPD angehörten, beziehungsweise liberalen Partei. Die hat man am ehesten im Amt gelassen. SPD und Zentrumsleute sind sofort entfernt worden. Das heißt, die Nationalsozialisten haben hier schon ein geschwächtes Preußen vorgefunden, auch noch in der für sie günstigen Konstellation, dass es direkt unter Reichsverwaltung stand. Also da konnte man direkt durchregieren. Das werden wir sicherlich gleich auch noch besprechen.
In unserer letzten Folge haben wir über den Tag im März, das Ermächtigungsgesetz, gesprochen, an dem die Reichsregierung ja die legislative Gewalt vom Reichstag erhielt. Und nur wenige Tage später nutzt sie das, indem sie mit der Gleichschaltung Länder beginnt und in die Wahlergebnisse in den Ländern eingreift. Können Sie das bitte schildern?
Ja, wir haben folgende Situation. Wir haben diesen Preußenschlag im Juli 32 noch von einer Reichsregierung empfohlen, die zwar nur noch so halbparlamentarisch war, aber jedenfalls keine nationalsozialistische war. Dann haben wir am 31. Januar 33 Papen, der statt Hitler Reichskommissar für Preußen wird, per Notverordnung. Wir haben am 4.2.33 die Auflösung der preußischen Kommunalparlamente. Wir haben am 6.2. gegen das Urteil des Staatsgerichtshofs, was ich genannt habe, die Übertragung der noch verbliebenen Befugnisse Preußens auf den Reichskommissar durch eine verfassungswidrige Notverordnung, sozusagen der zweite Staatsstreich gegen Preußen nach dem Preußenschlag. Und dann haben wir das von Ihnen beschriebene Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich. Da passiert etwas zum ersten Mal. Es werden nämlich alle KPD-Mandate offiziell aberkannt. Das hatte man ja vor dem Ermächtigungsgesetz noch nicht gemacht. Man hatte die KPD-Mandate schlichtweg ignoriert, aber man hatte sie noch nicht offiziell gestrichen. Hier passiert es jetzt tatsächlich. Und was auch bezeichnet ist, alle Landesparlamente und Kommunalvertretungen wurden wie der Reichstag zusammengesetzt. Das bedeutet, die Wahlentscheidung, die getroffen worden war zur Zusammensetzung der Landesparlamente, wurde annulliert, sie wurde entwertet. Die Landesparlamente und damit letztlich auch die Länder wurden mit dem Reich insofern gleichgeschaltet. Man nennt dies auch das erste Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich, wodurch die Landesparlamente nicht nur aussahen wie der Reichstag, politisch von der Zusammensetzung her, sondern auch schlichtweg gezeigt wurde, auf euch legen wir keinen Wert mehr. Ihr werdet noch nicht sofort aufgelöst, aber ihr werdet erst einmal gleichgeschaltet, ihr werdet erstmal in einer bestimmten Art und Weise ausgerichtet. Dadurch kann von euch kein Widerstand mehr kommen. Man muss dazu sagen, dass die Landesregierung ja sowieso schon im März gleichgeschaltet worden waren. Man hatte ja, die Nationalsozialisten hatten ja, sofern sie nicht die Regierungsgewalt aufgrund von Wahlen ohnehin schon hatten in den Ländern, alle anderen Länder, zum Beispiel Bayern, auch gleichgeschaltet, letztlich mit Drohung, mit Gewalt, sodass die Regierungen, die dort eingesetzt waren, eh schalten und walten konnten, wie sie wollten. Alles natürlich aufgrund der Reichstagsbrandverordnung. Aber das ist so, dass das erste Mal, dass man jetzt hier auch ganz bewusst mit einem vermeintlichen Gesetz, ich hatte ja zum Ermächtigungsgesetz damals auch gesagt, dieses Ermächtigungsgesetz ist ja nur ein scheinlegales Gesetz, aber man nutzt diese Ermächtigung, dass die Regierung bereits dieses Gesetz erlässt und dadurch dann die Landesparlamente und letztlich die Länder schon entmachtet. Also man kann mit der Gleichschaltung der Landesregierung im März und dann auch mit der Gleichschaltung dieser Landesparlamente Ende März sagen, die Länder sind als politische Einheiten noch vorhanden, aber sie sind faktisch in ihren Möglichkeiten beschnitten. Das Ganze wird dann ja noch so ein bisschen weiter fortgesetzt. Schließlich darüber werden wir gleich noch sprechen.
Also um das nochmal klarzustellen, in allen parlamentarischen Vereinigungen in damaligen Deutschland wurde dann festgesetzt, die NSDAP hatte in der Reichstagswahl im März 33 44% der Stimmen. Also sitzt sie überall auch jetzt in allen Stadträten, Landtagen drin mit 44% der Stimmen. Wie waren die Reaktionen? Das muss ja in vielen Gebieten, die jetzt, wie zum Beispiel hier im Westen Deutschlands, die Zentrumspartei auch stärker war, zu Protesten geführt haben. Man kann das ja nicht einfach hingenommen haben. Oder war man so in dieser Euphorie der nationalen Revolution drin, dass man sich da klein hielt?
Letzteres. Also zum einen war die Euphorie bei vielen sehr groß und natürlich bei denjenigen, die betroffen waren, also wie Sie sagen, im Westen, insbesondere Zentrumspartei oder auch in Bayern, die Bayerische Volkspartei, ne, eigentlich eine sehr, sehr einflussreiche Partei, spielten jetzt plötzlich keine große Rolle mehr. Und das ging ja auch natürlich auch einher mit Mandatsverlusten. Das ging einher mit Machtverlust, mit Prestigeverlust, mit Ansehensverlust für die Kommunal- und Landesparlamentarier. Und das hat natürlich für keine, also bei denen jedenfalls für keine Begeisterung gesorgt und auch bei den Anhängern der Partei nicht. Allerdings ist es so, wie auch schon beim Ermächtigungsgesetz, es gab keinen wirklichen Ort mehr, um Widerspruch zu äußern. Die Medien haben, also in dem Fall die Presse oder auch der Rundfunk, haben das natürlich in einer bestimmten Art und Weise berichtet. Die haben keine Kritik zugelassen, die haben auch nicht nach kritischen Meinungen gefragt. Und ich glaube, dass auch, dass hier dasselbe gilt wie beim Ermächtigungsgesetz. Es kam in relativ kurzer Zeit mehrere Nackenschläge, sodass die Demokraten, die noch überzeugten Demokraten, schlichtweg abgetaucht sind. Wie auch beim Ermächtigungsgesetz, wo ja ein Großteil der bürgerlichen Parteien oder sagen wir mal doch eigentlich alle bürgerlichen Parteien ja zugestimmt hat. Also sie haben ja nicht mal dagegen gestimmt, die haben sogar zugestimmt und dann kam wenige Tage später hier gleich das nächste und der Widerstandsgeist war, meine ich, gebrochen. Es gab ja sogar in Preußen ein eigenständiges Ermächtigungsgesetz, ja, das ist auch so eine Geschichte, wo man dann auch sagen kann, okay, das hat sich einfach, was wir auf Reichsebene beobachten können, in der Landes- und Kommunalebene fortgesetzt. Dass die betroffenen Personen damit nicht glücklich gewesen sein werden, das können wir nur vermuten, das darf man aber, glaube ich, auch mit Recht vermuten. Aber das kam so schnell hintereinander weg, ne? Erst die Ermächtigung, 23.3., 24.3. in Kraft getreten, dann am 31.3. gleich dieses Gesetz, wo man ja auch sagen muss, das war natürlich auch kein, wie man es vorher kannte, parlamentarisches Gesetz, das irgendwie diskutiert worden wäre, sondern das wurde von der Reichsregierung dekretiert. Es wurde beschlossen und zack, kam ins Gesetzblatt und das war's dann. Da gab es auch keine Möglichkeit, sich groß zu wehren. Also, wie gesagt, das, was schon für den Beginn des Nationalsozialismus gilt, für die ersten Wochen, setzt sich hier natürlich fort. Die Demokraten waren, ja, nicht zum Widerstand in der Lage. Ob sie irgendwas hätten dagegen machen können, das ist ja immer die große Frage. Aber gegen dieses Gesetz vorzugehen auf legalem Wege war gar nicht möglich an der Stelle. Es gab ja gar keine Orte mehr, wo man diese Kritik hätte äußern können. Ein Verfassungsgericht in dem Sinne gab es auch nicht. Also da gab es auch wenig Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Ein Protest oder so, das weiß man, gab es sicherlich mal an der einen oder anderen kleineren Stelle, aber groß nicht mehr. Es gab auch keine Bühne mehr für diesen Protest. Das ist ja auch ganz entscheidend. Die Nationalsozialisten haben ja sämtliche Bühnen, auf denen man hätte Widerspruch äußern können, selbst besetzt, sodass sie nicht mehr zur Verfügung standen für andere.
Eine Woche später kommt das nächste Gleichschaltungsgesetz. Nachdem man sich vorher die Legislative vorgenommen hat, kommt nun die Exekutive. Man setzt Reichsstatthalter ein. Gleiche Frage, wie wurde das aufgenommen? Sind wir da auch noch in dieser nationalen Euphorie drin? Oder, naja, wahrscheinlich hat man auch einfach gar nichts mehr dagegen sagen können, wie Sie eben geschildert haben.
Ja, es ist so. Und das Interessante ist, dass dieses Gesetz insbesondere genommen wurde von den führenden Staatsrechtlern des Dritten Reiches, um das Dritte Reich ganz insgesamt mal zu feiern und argumentativ zu unterstützen und hochzuloben. Der berühmt-berüchtigte Karl Schmidt hat sich hier besonders hervorgetan. Er hat sogar einen Kommentar zu diesem zweiten Gleichstellungsgesetz oder Reichsstatthaltergesetz verfasst, in dem er mehr oder weniger zu verstehen gibt, dass das alles in Ordnung sei, dass der Nationalsozialismus selber neues Recht schaffe aus der, ja, letztlich aus diesem revolutionären Gedanken, aus der vermeintlich breitesten Unterstützung durch das Volk und so weiter. Da wurde also in juristisch hanebüchener Weise begründet, warum das nun alles in Ordnung sei, warum es auch gar nicht anders sein konnte. Auch hier natürlich keinerlei Gegenstimmen mehr, ne, sondern es ist tatsächlich nur noch die eine Position zu hören, die sagt, das sei alles richtig. Was interessant ist an diesem Gesetz ist, dass die Nationalsozialisten offenbar ihrer eigenen Gleichschaltung in den Ländern nicht so ganz getraut haben. Denn man hätte ja auch sagen können, wenn die Landesparlamente zusammengesetzt sind, wie der Reichstag und die KPD-Mandate auch noch aberkannt werden und die Landesregierung ja auch schon durch Nationalsozialisten oder jedenfalls durch ihnen Getreue besetzt worden waren, wo hätte denn da noch ein Risiko bestehen sollen? Warum brauchte man jetzt auch noch zwischen dem Reich, die Reichsstatthalter, also zwischen Reich und Landesregierung auch noch die Reichsstatthalter? Es ging wohl wirklich darum, von vornherein jede Möglichkeit des Widerstands zu unterbinden, insbesondere weil ja die Deutsche Nationale Volkspartei als Koalitionspartner dabei war und die Nationalsozialisten eben nicht in jedem Landtag die absolute Mehrheit hatten. Möglicherweise wollte man damit dann auch dieser Sache begegnen und sagen, jawohl, in dem Moment, wir setzen das alles direkt durch, wir können die Regierung steuern, dann gibt es überhaupt keine Widerspruchsmöglichkeiten des Parlaments mehr, auch der Gleichgeschalteten nicht. Und zum anderen hat man dadurch natürlich vorbereitet, dass man die Länder letztlich auch als eigenständige politische Einheit weiter beschränkt hat. Also es passt beides zusammen. Man hätte natürlich auch sagen können, warum haben sie nicht gleich das eine gemacht oder warum haben sie nicht gleich das andere nur gemacht. Es hätte wahrscheinlich, um den Machtanspruch durchzusetzen, eines der beiden Gesetze gereicht. Aber so wird natürlich relativ klar, innerhalb von einer Woche kommen so richtig nochmal zwei Knüppelschläge für den Föderalismus. Und damit ist dann auch klar, dass das Thema dann erledigt ist. Und das ist ja schließlich dann auch Januar 34 durch die Auflösung der Landesparlamente, Übertragung der Hoheitsrechte Länder auf das Reich, Abschaffung des Reichsrates und so ja nochmal unterstrichen worden. Also es kommt, wie häufig im Nationalsozialismus, gerade am Anfang, es kommt in mehreren Schritten. Meistens ist der erste Schritt schon ziemlich durchschlagend und vernichtend für die Struktur, die antrifft. Aber hier ist es auch so, dass man sieht, ja, es wird dann doch auch so peu à peu vorgegangen. Das Ganze wirkt halt immer noch so, das ist wohl auch der Grund für diese verschiedenen Schritte, es wirkt immer noch scheinlegal. Ne? Erst schaltet man die Landesparlamente gleich, dann kümmert man sich um die Regierung, dann setzt man schließlich die Landesrechte außer Kraft und so weiter. Das alles wäre natürlich theoretisch auch schon härter gegangen. Man muss allerdings auch sehen, Hitler hatte ja vor dem Ermächtigungsgesetz dem Zentrum und damit auch den anderen bürgerlichen Parteien versprochen, in Anführungsstrichen, dass der Föderalismus irgendwie erhalten bleiben soll und auch der Reichsrat. Und man wollte wohl nicht es gibt dazu keine wirklichen Motive, ne, die man irgendwie ergründen könnte, also aus Quellen oder so. Man wollte wohl wirklich dann nach dieser Geschichte so peu à peu erst vorgehen. Man wollte wohl nicht den kompletten Bruch riskieren, wobei der wahrscheinlich zu der damaligen Zeit für die Nationalsozialisten auch schon risikolos gewesen wäre, da die Zentrum zum Beispiel auf Reichsebene nur 12% hatte oder so. Das war jetzt keine wirkliche Widerstandsmacht mehr. Ne?
Wobei man ja wirklich innerhalb von 2 Wochen von einer föderalen Gewaltenteilung in eine zentrale Diktatur gegangen ist. Also langsam und behutsam war ja da 2-3 Monate nach der Machtergreifung gar nichts mehr.
Nein, das stimmt. Und trotzdem ist es interessant, dass man so verschiedene Schritte gegangen ist. Nicht? Man hätte ja auch sagen können, wie Sie sagen, es ist nicht langsam und behutsam, aber man versucht es trotzdem so scheinlegal, indem man Schritt für Schritt, in schnellen Schritten, in wuchtigen Schritten, aber Schritt für Schritt vorgeht, versucht man halt immer den Eindruck zu erwecken, wir machen erst das eine, dann machen wir das andere. Und dadurch nimmt man quasi die Öffentlichkeit mit, indem man ihr zeigt, ja, wir machen erst diese eine Maßnahme, möglicherweise sogar mit Begründung, dann machen wir diese Maßnahme. Also man geht nicht brachial. Also auf den ersten Blick, natürlich geht man schon brachial vor, aber man geht nicht auf den ersten Blick brachial vor und zerstört sofort alles, sondern man hält sich in der eigenen Logik auf, dass man ja legal vorgehen würde, Schritt für Schritt überlegt und so weiter. Dieser ganze, auch für die Öffentlichkeit natürlich wieder sehr wirksame Mechanismus, wird auch hier abgespielt, wobei das nichts, wie Sie richtig gesagt haben, nichts am Ergebnis ändert. Das ist eine brachiale Durchsetzung des Machtwillens, das ist eine Vernichtung der Demokratie. Und insbesondere hier des Föderalismus, der ja eine sichernde Wirkung hat, der ja auch eine demokratiesichernde Wirkung hat, weil er die Machtkonzentration verhindert. Das ist ja ein Gedanke, der, ob der im Kaiserreich so gängig war, ja wahrscheinlich auch deswegen, weil die einzelnen Fürsten, die sich da zusammengeschlossen haben zum Reich, weil die natürlich auch ihre bestimmten Vorbehalte hatten und behalten wollten. Aber zur Weimarer Zeit und erst recht zur Zeit der Bundesrepublik ist der Föderalismus ja ein Widerlager für den Zentralstaat oder für den Einheitsstaat. Es ist so, die Länder sind ein Gegenpunkt gegen das Reich gewesen, beziehungsweise jetzt gegen den Bund. Sie haben eigene Befugnisse, sie üben eigene Staatsgewalt aus, sie können eine Machtkonzentration des Bundes verhindern. Und das ist genau das, was die Nationalsozialisten ja nicht wollten. Die wollten nicht, dass die Machtkonzentration verhindert wird, sondern die wollten die Machtkonzentration gerade erreichen. Trotzdem versuchen sie auf einer so pseudo-legalistischen Ebene wieder zu arbeiten, indem sie sagen, wir kümmern uns erst um das Reich, dann kümmern wir uns um die Gleichschaltung der Landesparlamente, dann kümmern wir uns um die Verbindung zwischen Reich und Ländern, die muss ein bisschen enger sein, das war so die offizielle Begründung. Und dann schließlich stellen wir fest, oh, wir brauchen die Länder ja gar nicht mehr und schaffen sie ab. Also dieser zynische, pseudo-legalistische Gedankengang, der findet sich hier genauso wieder, wie er sich beim Ermächtigungsgesetz wiedergefunden hat und wie er sich letztlich auch bei der Reichstagsbrandverordnung gefunden hat, halt mit dem Unterschied, hier sind keine Verordnungen des Reichspräsidenten mehr erforderlich, sondern nach dem Ermächtigungsgesetz haben wir eben genau diese Abfolge von Regierungsgesetzen ohne parlamentarische Debatte, ohne mediale Debatte, ohne öffentliche Debatte, die einfach durchgesetzt werden.
Der nächste Schritt ist ja dann im Sommer 1933, als dann alle Parteien außer der NSDAP verboten werden. Gab es davor und vor allem danach überhaupt noch irgendwelche ernsthaften Zusammenkünfte der einzelnen parlamentarischen Körper? Oder sind wir dann wirklich auch in dem Punkt, wo die Reichsregierung und die Reichsstatthalter einfach alles entscheiden?
Also es ist so, dass die Parteien durchaus noch Treffen gehabt haben. Und es ist auch so, dass zum Beispiel der Reichstag ja im Mai auch nochmal zusammengekommen ist, dann auch noch mit mehreren Parteien. Damals waren auch noch Frauen und auch noch jüdische Abgeordnete dabei, zum letzten Mal dann für lange Zeit. Und da hat man dann nochmal so für eine Friedensresolution Hitlers nochmal so ein bisschen Parlament gespielt. Auch in den Ländern gab es dann, wie gesagt, um das Ermächtigungsgesetz herum nochmal die eine oder andere Sitzung. Aber das ganze politische Leben ist eigentlich mit dem Ermächtigungsgesetz tot. Und gerade nach dieser Gleichschaltung ist das politische Leben gestorben. Deswegen passt es auch zusammen, dass sich die Parteien dann ja quasi freiwillig mehr oder weniger widerstandslos auflösen, selbst auflösen. Die einzige, die ja wirklich verboten wurde, war die SPD dann im Juni 1933. Aber man merkt das auch. Es gibt dazu von Herrn Morsay, dem jetzt gerade vor kurzem erst verstorbenen großen Historiker, auch einen sehr interessanten Sammelband, wo er dieses Ende der Parteien beschreibt. Und da sieht man, dass die Parteien paralysiert waren. Also die waren ja schon in den 30er Jahren schon massiv angeschlagen, weil die Reichsregierung immer und auch der Reichspräsident ja immer stärker das Parlament zurückgedrängt haben. In den Landesparlamenten gab es auch massive Diskussionen, nicht nur mit der NSDAP, die auch vieles gestört hat, oder der KPD, sondern es gab auch die großen Haushaltsprobleme. Also die Parteien waren sowieso sehr stark angeschlagen. Sogar die NSDAP, ne, die ja so im Rückblick immer als die vermeintlich erfolgreiche und siegreiche Partei dasteht, hatte ja noch 32 massive finanzielle Probleme. Also es ist so, die Parteien waren insgesamt massiv unter Druck geraten in der Endphase der Weimarer Republik und durch den Nationalsozialismus, durch diese doch sehr brutalen und vermeintlich auch von der Mehrheit der Deutschen gewollte Zerschlagung der Demokratie, das war für die Parteien, für die demokratischen Parteien einfach, ja, das war für die nicht mehr zu bewältigen. Also es ist, wie gesagt, es ist ja aus heutiger Sicht immer noch erschreckend, wie schnell das alles ging. Aber man sieht halt auch, da passiert auch nicht mehr viel. Ne? Man hat sich widerstandslos, es mag den einen oder anderen kleineren Protest mal gegeben haben vor Ort oder so, aber man hat sich widerstandslos in diese neuen Verhältnisse gefügt. Und es kommt vielleicht auch dazu, es wollten natürlich auch viele da nicht mehr abseits stehen. Ne? Die haben dann gesagt, ja, wenn das jetzt hier die große neue Bewegung sein soll, dann will ich da auch gerne mittun oder mich zumindest nicht entgegenstellen. Das ist leider die Situation, die sich dargestellt hat damals.
Final, am Jahrestag der Machtübernahme, am 30. Januar 1934, werden die Länder dann endgültig aufgelöst. War das dann pro forma oder hatte man immer noch die Sorge, da könnte immer noch so ein Keim an Widerstand drinstecken?
Beides, glaube ich. Zum einen war das natürlich schon so, dass es keine große Möglichkeit für die Länder mehr gab, sich zu organisieren. Also politische Opposition oder so gab es ja eh nicht mehr. Aber man schließt hier, wie man das im Nationalsozialismus ja sehen kann, ist ja in mehreren Stufen, ist ja diese Machtübernahme der Nationalsozialisten erfolgt. Auch hier wird wieder eine weitere Stufe beschritten, ne, indem man einfach die Landesparlamente auflöst, die keine Funktion mehr hatten. Das ist auf der einen Seite eine Proforma-Auflösung, auf der anderen Seite halt auch einfach etwas, womit man öffentlich zeigen konnte, ja, da alles, was Geld kostet und was man nicht braucht, das vernichten wir hier. Man hat die Hoheitsrechte Länder auf das Reich übertragen. Es gab keinen Landesgesetzgeber in dem Punkt mehr, war auch nur ein Proforma-Nachvollzug. Die Landesregierungen sind nur noch Verwaltungsbehörden, die gab es noch. Es gab ja auch noch Hermann Göring zum Beispiel als preußischen Ministerpräsidenten. Preußische Behörden haben auch weiterhin Verordnungen erlassen oder so. Aber das war dann wie eine Mittelebene des Reiches. Das war keine eigenständigen Staaten mehr, sondern das war eine Mittelebene des Reiches. Der Bundesstaat ist vorbei. Das war er faktisch schon vorher. Aber ja, es ist pro forma eine Auflösung. Aber auch hier wieder dieses pseudo-legalistische. Man schafft quasi in Anführungsstrichen rechtliche Klarheit, indem man das, was ohnehin obsolet geworden war, noch abgeschafft hat. Widerstand hat man, glaube ich, keinen mehr befürchtet oder hat man Sicherheit keinen mehr befürchtet. Ja, und dann hat man am 14.02.34 auch den Reichsrat aufgehoben, damit sogar gegen das eigene Ermächtigungsgesetz verstoßen. Aber das hat Hitler dann ja später im August 34 auch nochmal gemacht, als er sich zum Reichspräsidenten als Führer und Reichskanzler zum Reichspräsidenten auch gleichzeitig noch gemacht hat. Auch das wäre ja nach dem Ermächtigungsgesetz nicht gegangen. Aber wie gesagt, die Nationalsozialisten hatten ihr pseudolegales Vorgehen, von dem sie, wenn sie es brauchten, abgewichen sind, von ihren eigenen vermeintlichen Regeln haben sie ja nur dann Gebrauch gemacht, wenn sie es wollten und wenn sie es genutzen konnten. Und so war das auch bei den Ländern, ne? Erst die Machtübernahme in den Ländern, als sie noch ein Machtfaktor waren, dann Gleichschaltung der Länder und als dann klar ist, sie sind kein Machtfaktor mehr und sie werden auch keiner mehr und sie sind letztlich auch nicht mehr nötig, dann werden sie eben abgeschafft. Wie das ja für Diktaturen häufig ist, ne? Das in der DDR, können wir vielleicht auch nochmal gleich drauf kommen, auch so passiert.
Und es gab auch niemanden im Freistaat Schaumburg-Lippe, der dem Freistaat Schaumburg-Lippe gesteigert nachtrauerte. Also man hat sich auch gar nicht mehr gegen diese dann finale Auflösung der Länder gewehrt.
Nein, nein, schon deswegen nicht, weil ich habe jetzt mit Schaumburg-Lippe ein sehr schönes Beispiel gebracht. Das sind natürlich dieses Reichsland Lippe oder so, das waren natürlich alles so ganz kleine Einheiten, die schon während der Kaiserzeit als ja kritikwürdig galten. Thüringen ist ja nicht umsonst aus so vielen kleinen Ländern entstanden, weil man schon in der Weimarer Zeit gesagt, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Nein, es gab niemanden, der dem hinterher getrauert hätte. Preußen existierte ja offiziell weiter, auch diese Länder existierten als Verwaltungseinheiten offiziell weiter, natürlich häufig auch überlagert durch diese Gaue der NSDAP und durch die Gauleiter, die teilweise ja auch so eine Doppelfunktion hatten dann in der staatlichen und in der Parteiverwaltung. Aber da gab es, soweit ich weiß, niemand, der das offiziell bekundet hätte. Vielleicht gab es irgendwelche, denen das leid tat, aber diese vermeintlich neue Zeit erforderte das und dann sind die meisten da auch ohne weiteres hinterhergegangen. Wie gesagt, öffentliche Kritik sowieso nicht. Der eine oder andere mag da sicherlich so im stillen Kämmerlein vielleicht getrauert haben, aber nein, das ist nicht nachweisbar, leider.
Sie haben eben schon mit dem Hinweis auf die DDR in die Nachkriegszeit geschaut. Die Länder werden ja erstmal wiederhergestellt, Ost wie West. In Ost hält das aber nicht lange.
Ja, und die Gründe sind dieselben wie im Dritten Reich, wie in allen Diktaturen. Man wird eigentlich keine föderal strukturierten Diktaturen finden, denn Föderalismus bedeutet ja, was wir schon hatten, eine Machtverteilung, eine Aufteilung der Macht. Wir Juristen nennen das vertikale Gewaltenteilung. Und diese Aufteilung der Macht von oben nach unten passt in Diktaturen nicht. Es passt denen, die das Sagen haben, nicht. Und in der DDR war es eben so, dass man noch in der Besatzungszeit, wie auch in den Besatzungszonen, um es juristisch korrekt und historisch korrekt zu sagen, wurden die Länder wieder oder neu gegründet. Es gab ja auch sowas wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, ne, alles Länder, diese Bindestrichländer, die sind eigentlich alle künstlich entstanden, aus ehemaligen preußischen Provinzen zum Beispiel. Und diese Einheiten sind neu gegründet worden und im Westen sind sie die Grundlage für die Bundesrepublik. Im Osten bestehen sie dann trotz DDR erstmal fort, werden aber 1952 abgeschafft, weil die DDR, wie alle Diktaturen, keine regionale Ebene haben möchte, die ihr widersprechen kann, sondern es soll von oben nach unten durchregiert werden. Und dieser demokratische Zentralismus, wie das in der DDR genannt würde, was mit Demokratie natürlich nichts zu tun hat, dieses von oben nach unten durchregieren, zeigt sich dann dadurch, dass die Länder aufgelöst werden 1952 und durch Bezirke ersetzt werden, die nichts anderes sind als ja mittlere Verwaltungseinheiten. Also die Länder werden in Bezirken aufgespalten und die Bezirke haben dann nachher eine reine Verwaltungsfunktion. Und das ist vergleichbar. Wir können das in anderen Ländern auch sehen. Immer dort, wo sich Diktaturen ausbilden, werden föderale Strukturen erstmal zerschlagen. Und das ist etwas, was, das kann man zum Beispiel auch sehr gut sehen in Spanien, ne? Also das Franco-Regime hat natürlich die einzelnen Provinzen, die einzelnen autonomen Gebiete und so, die wir heute kennen, natürlich nie, oder hätte sie natürlich niemals anerkannt. Das ist ganz klar. Der einzige Staat, der diktatorisch organisiert ist und ein Föderalstaat zu sein scheint, ist die Russische Föderation. Aber da verhält es sich eben so, dass die einzelnen Einheiten, die da konföderiert sind, dass die alle brav zum großen, großen Anführer Putin stehen und deswegen es keine Schwierigkeiten gibt. Aber da funktioniert natürlich dieser Zentralismus genauso. Da wird auch in Moskau entschieden, was in den einzelnen Regionen passiert. Also wie gesagt, Föderalismus und Diktatur vertragen sich nicht. Insbesondere dann nicht, wenn der Föderalismus tatsächlich ein Widerlager sein kann zu der starken Zentralgewalt.
Der aktuelle Föderalismus hat keinen allzu guten Ruf. Es wird immer über Bürokratie, über Doppelung von Strukturen gesprochen. In der Bildungspolitik wird kritisiert, dass es 16 verschiedene Schulsysteme gibt. In der Pandemie war es immer ein großes Fragezeichen, was in welchem Bundesland gilt. Hat der Föderalismus aktuell auch so seine guten Seiten?
Also der Föderalismus hat eine sehr gute Seite, mindestens eine sehr gute Seite, aber eine sehr gute Seite, dass er tatsächlich politische Vielfalt sichtbar macht. Und das meine ich nicht nur aus der verfassungsrechtlichen Sicht, dass er eine Machtkonzentration des Bundes verhindert. Das ist ein sehr guter und sehr wichtiger Grund. Er hat aber noch eine weitere wichtige Ausprägung im Sinne der politischen Vielfalt, weil es eine Art von Wettbewerb geben kann zwischen den Ländern, möglicherweise auch mal im Verhältnis zum Bund, weil ein Land eben zeigt, okay, die Verwaltung macht hier besonders gut, das könnte der Bund vielleicht auch tun. Ja, und er hat natürlich einen weiteren Vorteil, dass er eine regionale Zusammengehörigkeit fördern kann und dass er auch auf regionale Probleme besser eingehen kann und dass man dadurch besser eingehen kann als Land zum Beispiel, als wenn es der Bund alles täte. Also das sind große Vorteile, Machtkonzentration verhindern, politische Vielfalt abbilden, nicht immer die gleiche Regierung, die gleiche Partei ist an der Macht, sondern verschiedene und natürlich auch diese Berücksichtigung regionaler Besonderheiten. Das hat er schon. Also das sind große Vorteile. Ich glaube auch, dass er dieses Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Region stärken kann, wobei das natürlich bei den Bundesländern unterschiedlich ist. Es gibt einige Länder, in denen das stärker dieses Eigenständigkeitsgefühl als Land und auch diese Landesidentität stärker ist als in anderen. Sie ist sicherlich in Bayern sehr groß, sie ist auch in Sachsen sehr groß. Das sind natürlich auch historisch gewachsene Gebilde. Ich glaube, dass sie auch in Schleswig-Holstein, wo ich ja mal ursprünglich herkomme, auch recht groß ist. Aber es gibt natürlich auch diese Bindestrichländer wie jetzt Nordrhein-Westfalen, wo ich gerade lebe, oder auch Rheinland-Pfalz, ne, wo sie leben. Das sind jetzt keine gewachsenen historischen Strukturen, sondern das sind eher aus historischen Strukturen zusammengesetzte Gebilde. Aber ich habe das Gefühl, dass auch dort schon so eine gewisse regionale Zusammengehörigkeit gefördert wird. Also insofern ist das schon von Vorteil. Ob es tatsächlich in einer Pandemie oder im Bildungssystem 16 unterschiedliche Regelungen braucht, da auf die Frage würde ich auch eher mit Nein antworten. Ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre, dass man Dinge, die keine regionalen Besonderheiten erfordern, wie zum Beispiel das Schulsystem, außer vielleicht im Sachkundeunterricht oder vielleicht auch mal in Geschichte oder so, oder Politikunterricht, aber dass man da ansonsten schon auch bestimmte Kompetenzen stärker fassen sollte. Ich glaube auch, dass das Problem gar nicht so sehr die Lehrpläne sind, sondern dass es häufig auch die finanzielle Ausstattung ist und sicherlich auch die Vorgaben der ja überall sehr umfangreichen Schulgesetze sind, die umgesetzt werden müssen, an denen man vielleicht ein bisschen entschlacken könnte. Also möglicherweise wird eine Besserung des Systems dadurch erreicht, dass man manche Sachen zentraler fasst. Möglicherweise wird sie aber auch dadurch besser, dass manche Länder einfach diese als eine von wenigen jener verbliebene Kompetenz der Bildungspolitik ein wenig, sagen wir mal, zurückhaltender ausüben. Man muss nicht im Schulgesetz alles regeln und man muss vor allem nicht in jeder Wahlperiode das Schulgesetz ändern. Aber wenn Sie sich die Änderungsnachweise der Schulgesetze anschauen, dann werden Sie sehen, es passiert in jedem Bundesland in jeder Wahlperiode etwas. Auch im Kommunalrecht, auch im Polizeirecht und auch in der Landesverfassung, da wo die Länder ändern dürfen, da tun sie das. Man kann sich die Frage stellen, ob es die Zahl der Länder, die wir haben, braucht. Also brauchen wir wirklich ein eigenständiges Land Berlin oder ein eigenständiges Land Hamburg oder Bremen? Ist es nicht vielleicht auch an der Zeit zu sagen, wir fassen ein bisschen mehr zusammen? Ob das aber dann wirklich riesige Synergieeffekte bringt, da bin ich jetzt kein Verwaltungsökonom. Ich weiß es nicht. Also man schafft natürlich mal ein Parlament hier ab oder mal eine Landesregierung ab oder so. Aber je größer das Land wird, umso eher wird wahrscheinlich dann die gemeinsame Regierung auch größer werden oder das Parlament größer werden. Also aus Ersparnisgesichtspunkten ist da wahrscheinlich nicht viel zu wollen. Aber gut, also man kann da sicherlich vieles denken. Trotzdem, ich verteidige den Föderalismus immer aus den von mir genannten Gründen. Trotzdem weiß ich natürlich, dass er einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich glaube aber, dass es für Deutschland eine sehr gute Geschichte ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir unsere Geschichte eben haben, die föderal ist. Und weil man auch in unserer Geschichte gesehen hat, was passiert, wenn der Föderalismus dann mutwillig zerstört wird. Natürlich nicht und überhaupt nicht unter demokratischen Vorzeichen, aber das muss man sich auch mal bewusst machen. Das ist ein demokratischer Schutzmechanismus auch, der hier und ein Schutzmechanismus für Machtkonzentration. Und das ist sehr wichtig, dass man den beibehält. Und es kann natürlich auch ein Korrekturmechanismus sein, wenn der Bundesregierung zum Beispiel sieht, sie verliert sämtliche Landtagswahlen oder sie ist in einigen Ländern gut, in anderen nicht so gut oder so, dann kann das ja auch auf die Bundesebene und damit auf den Gesamtstaat Auswirkungen haben. Das ist gar nicht so schlecht, auch dass es regelmäßig Wahlen gibt, sorgt für eine gewisse Unruhe, ist aber auch politisch gar nicht so schlecht, denn Demokratie lebt ja auch von einer gewissen politischen Flexibilität und Unruhe und Quecksilbrigkeit. Also insofern hat der Föderalismus schon sehr, sehr viel für sich.
Kann man sagen, dass der Föderalismus so prominent ins Grundgesetz durch den Parlamentarischen Rat reingeschrieben wurde, weil man die Erfahrung der Gleichschaltung gemacht hatte?
Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, ja. Es liegt auch daran, dass die Alliierten in ihren, also die Westalliierten in ihrem Frankfurter Dokument Nummer 1, es gab ja drei, ne, und eins betraf auch die Neugliederung der Länder, das war das dritte. Aber in dem ersten Frankfurter Dokument wird bereits auf den Föderalismus Bezug genommen. Also die Alliierten wollten den Föderalismus, weil sie genau wussten, dass er eine Wirkung hatte, die Machtkonzentration verhindert. Das war etwas, was vorgegeben war. Das heißt, der Parlamentarische Rat konnte davon nicht weg, aber er hat natürlich diese Vorgabe auch gerne aufgegriffen. Und auch wegen, sicherlich auch wegen der Erfahrung im Dritten Reich, sicherlich auch deswegen, weil einige der Mitglieder des Parlamentarischen Rates ja auch in Landesparlamenten bis 1933 gewesen waren. Insofern hat sich das sicherlich auch überlappt, aber die Westalliierten haben da auch wenig Möglichkeiten gelassen. Sie wollten diesen föderalen Staat, und wenn Sie in unser Grundgesetz hineinschauen, in Artikel 79.3, die sogenannte Ewigkeitsklausel, der ja die wichtigsten Verfassungsprinzipien vor einer Verfassungsänderung schützt, dann ist dort als erstes die Gliederung des Bundes in Länder genannt und als zweites deren Mitwirkung an der Gesetzgebung des Bundes. Insofern, das ist so ein zentraler Wert, war vorgegeben, wird gerne genommen, und ich glaube, der gehört zu unserer staatlichen Identität einfach auch dazu.
Also für den Fall, dass eine autokratische Bundesregierung an die Macht kommt, sie bräuchte, wenn sie es legal machen wollte, eine Zweidrittelmehrheit, um ähnliche Dinge zu tun, eine Gleichschaltung der Länder oder eine Ausschaltung des Einflusses der Länder.
Das könnte sie legal gar nicht tun. Der 79.3 schützt davor, die Länder abzuschaffen. Er schützt auch davor, dass die Länder nicht an der Gesetzgebung beteiligt werden. Das heißt, es muss immer einen festen Kern von Länderrecht, also es muss erstmal Länder geben. Die Zahl ist nicht festgelegt, aber es muss eine Mehrzahl sein. Und sie müssen einen bestimmten Einfluss haben auf die Gesetzgebung des Bundes. Das beides sorgt dafür, dass man die Länder nicht so aushöhlen kann, wie das hier im Beginn des Dritten Reich passiert ist.
Also der bundesrepublikanische Föderalismus ist safe.
Der ist safe, ja, solange man sich an die Verfassung halten möchte.